Ja, der letzte Gottesdienst im Jahr ist, so wie Damaris gesagt hat, ich danke auch für die Einleitung übrigens, weil das war genau, das hat zusammengefasst, worum es geht eigentlich. Du hast schon alles erwähnt. Das heißt, das war eine wunderbare Einleitung. Es geht um Bilanz, retrospektiv, ein bisschen so Rückblick über das, was geschehen ist. Meistens sagt man Rückblick, Ausblick, ja, also dass man nach vorne guckt und dass man sich überlegt, was könnte ich nächstes Jahr besser machen? Also was steht bei mir auf dem Programm, dass ich sage, diese berühmte Vorsätze, die man sich, das, was man sich vornimmt am Ende des Jahres für das neue Jahr, was man meistens nicht hält oder kaum halten kann. Weil ich das ganze Jahr mit David unterwegs war, König David, habe ich gedacht, es passt einfach, dass ich auch das Jahr mit David abschließe. Und deswegen habe ich einen Psalm für uns heute Morgen, der Psalm 56. Der Psalm hat mich sehr angesprochen, hat mich bewegt, viele, viele Tage und Wochen. Und das möchte ich einfach mit dir einfach durchgehen. Wir lesen es erstmal durch. Für den Dirigenten nach derselben Melodie zu begleiten wie stumm gewordene Taube in fernen, fremden Land von David. Ein Lehrpsalm. Er schrieb ihn über die Philister, die ihn einst in Gat festgenommen hatten. Sei mir gnädig, o Gott, denn Menschen verfolgen mich, den ganzen Tag stellen sie mir nach und suchen den Streit. Tag für Tag bedrängen mich meine Feinde. Ja, viele sind es, die mich in ihren Hochmut bekämpfen. Doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können vergängliche Menschen mir schon antun? Tag aus, Tag ein verdrehen sie meine Worte. Sie haben nur eines im Sinn, mir zu schaden. Sie rotten sich zusammen und lauern mir auf. Ja, sie beobachten mich auf Schritt und Tritt, denn sie trachten mir nach dem Leben. Sollten sie bei so viel Bosheit ungeschoren davon kommen? Lass deinen Zorn sichtbar werden, o Gott, mit dem du ganze Völker zu Boden schmetterst. Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Es kommt der Tag, an dem meine Feinde weichen müssen. Auch dies wird ein Tag sein, an dem ich zu dir rufe, eines weiß ich jetzt schon, Gott ist auf meiner Seite. Mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen, ja, mit der Hilfe des Herrn rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon antun? Gern erfülle ich die Gelübde, die ich vor dir, Gott, abgelegt habe. Ich will dir Dankopfern bringen, denn du rettest mich vor dem Tod, du bewahrst meine Füße vor dem Ausgleiten, damit ich nicht falle. So kann ich meinen Weg gehen in deiner Nähe im Licht des Lebens. Ende des Jahres, Rückblick. Was hat das Jahr mit sich gebracht? Gutes, Schönes, Ermutigendes, Schreckliches, Beängstigendes, Bedrohliches. Das waren die großen Nachrichten, das, was du am Fernsehen gucken kannst. Und dann, vor ein paar Wochen auf dem Weihnachtsmarkt geschossen wurde in Straßburg, habe ich die Bilder gesehen, ich habe gedacht, Mensch, die Straßen kenne ich ja. Ich habe in Straßburg studiert. Die Straße, alle Bilder, die man gesehen hat, ich habe die Straßen erkannt. Ich habe gedacht, ich bin durch diese Straße auch durchgelaufen. Da wird auf einmal die Weltgeschichte erfahren, ganz privat. Da wird die Weltgeschichte, die kommt dir ganz nah. Also ich würde behaupten, ich bin nicht so schreckhaft, aber ich bin schon nachdenklich geworden. Und dann gibt es das Privates, wirklich privat, was bei dir passiert ist 2018. Was hat für dich privat 2018 gebracht? So Schönes, Ermutigendes, Lustiges, auch Schreckliches, Beängstigendes, Bedrohliches. Ich habe gedacht, mit David versuchen wir mal auf eine Spur zu gehen, wie funktioniert Trost. Darum geht es heute Morgen. Mit dem Leben von David haben wir beides in einem. Wir haben Weltgeschichte und wir haben Privatgeschichte. David ist ein König, das heißt, das, was ihn betrifft beides, betrifft sein privates Leben, betrifft die Welt. Also das heißt, wir haben beides in einem. David ist einer, den wir, so wie keiner in der Bibel, kennen, so gut kennen. Wir kennen ihn von außen, durch die Geschichtsbücher in der Bibel, was er getan hat. Und wir kennen ihn von innen durch die Psalmen, was er dabei gefühlt hat. David ist auch derjenige, von dem gesagt wird, dass er ein Glaubensheld. Das ist der, der als Glaubensheld, als Beispiel genommen wird. Nicht sein Sohn Salomo. Salomo hat in Prunk, in Pracht gelebt, viel Weisheit, einfach in Frieden auch, 40 Jahre lang. Aber der wird nicht genannt als Glaubensheld, sondern David. David, der 40 Jahre lang nur Krieg geführt hat, nur zu kämpfen hatte. Solche Psalmen, wie wir vorgelesen haben, hat er zuhaufe geschrieben, weil er ständig auf der Flucht war. Das ist ein Glaubensheld, der ständig Hilfe sucht bei Gott. Stellen wir uns so einen Glaubensheld vor. Ja, so sieht ein Glaubensheld aus. Er sucht Hilfe bei Gott, er sucht Trost und darum soll es heute Morgen gehen. Mit Trost müssen wir das Biblische verstehen, was die Bibel Trost, wie die Bibel Trost versteht. Trost, das ist nicht ein Pflaster auf ein aufgeschürften Knie. Das ist auch nicht ein Trostpreis, also irgendwas, was ich bekomme, weil ich den Hauptgewinn verpasst habe oder einen Misserfolg erlebt habe. Mit Trost bekommen wir von Gott, wenn es um Gottes Trost geht, einfach was Fundamentales. Wir bekommen was wir als Grundlage brauchen. Wir brauchen Korrektur, so heißt das Wort auch mit Ermahnen, Korrektur, dass wir einen neuen Blick bekommen für unser Leben. Wir bekommen Stärkung, wir bekommen, ja, dass wir wirklich Land, auf Land ab als Trost empfinden, also eine Stärkung. In der Weihnachtsgeschichte gibt es der Simeon. Der alte Simeon, das ist der, der auf den Messias wartet. In Lukas Evangelium. Und er sieht Jesus kommen aus dem Arm seiner Eltern, den Christus, der im Tempel gezeigt wird. Und da sagt die Bibel, das ist der Simeon, das ist der, der auf den Trost Israel wartet. Es ist nicht so, dass er auf irgendeinen Ersatz wartet. Er wartet auf den Hauptgewinn für Israel. Das ist mit Trost gemeint. Mit Trost müssen wir verstehen, so ein bisschen wie ein Erstickungsanfall. So hat es einer beschrieben. Erstickungsanfall, weil du dich verschluckt hast oder weil du vielleicht einen Asthmaanfall hast, du kriegst keine Luft mehr. Oder jemand, der in einem Raum mit Rauch, der kann nicht mehr atmen, weil alles, da kein Sauerstoff mehr da ist. Und auf einmal reißt jemand das Fenster auf. Oder deine Atemwege werden wieder frei. Und du kannst wieder tief atmen. Das ist Trost. So müssen wir Trost verstehen. Trost ist nicht das, was wir brauchen von Gott. Trost ist das, wo ohne das wir nicht leben können, wenn Gott das nicht gibt. Und genau will ich mit dir auf die Spur gehen, mit David, wie Trost funktioniert. Da will ich das aus dem Leben von David, aus diesem Psalm rauslesen, damit genau das passiert, was wir in Vers 14 haben, wo es heißt, so kann ich meinen Weg gehen in deiner Nähe im Licht des Lebens. Darum soll es gehen. Dass wir vielleicht das, was in 2018 passiert ist, und was nicht gut war, dass wir das ablegen können und dass wir sagen können, und ich kann 2019 mit anderen Augen sehen. Ich habe ein paar Bilder heute Morgen. Ich möchte von Wald und Baum sprechen, von Rucksack und von meinem Lieblingsplatz am Ende des Jahres. Lass dich überraschen. David gerät in Bedrängnis. Wie oft? David gerät in Bedrängnis, in Gefahren, der ist auf der Flucht. Der erlebt viel Schlechtes und ist verzweifelt. Er sagt von sich, es gibt Tage, in denen ich mich fürchte. Wir kennen auch solche Situationen und du kennst solche Situationen sicherlich auch aus dem vergangenen Jahr. Tage, von denen du sagst, uns geht es nicht um Philister oder um Verrat gegen Staatsgewalt, uns geht es aber auch um existenzielle Probleme. Probleme, von denen du sagst, mein Leben fühlt sich bedroht. Nachrichten, die dich ganz nahe treffen, ganz, ganz tief treffen. Ein Streit und auf einmal scheint die Ehe gefährdet. Eine blöde Diagnose, eine finanzielle Engpass. Und dann auf einmal merkst du, diese Nachricht haben alle eines gemeinsam. Die Zukunft, aber auch die Gegenwart scheint gefährdet. Auf einmal stimmt nicht mehr, du hast keinen Boden unter den Füßen. Ich kenne solche Geschichten aus der Gemeinde hier, aus anderen Kreisen, christliche und nicht christliche Kreise. Und das geht tief und das erschüttert einen. Sowas kennt der David auch. Oder diese Entscheidungen. David flüchtet vor Saul, weil er dort verfolgt wird. Und er denkt sich, ich gehe zu den Philister, ich gehe zu den Feinden. Da, wo er gegangen ist, nach Gath, da wohnte nämlich der Goliath. Also ein schlimmster Feind kann es fast nicht geben. Es kann ihm nicht Gutes erwarten dort. Und trotzdem geht er hin. Aus Verzweiflung. Eine Entscheidung, von der er gedacht hat, das wäre wahrscheinlich schon die richtige. Und dann denkt er sich, das ist doch nicht die richtige gewesen. Jetzt bereut er es schon und merkt, es gibt Feinde überall. Solche Entscheidungen kennst du bestimmt auch aus 2018, von denen du gedacht hast, sie sind richtig. Und doch waren sie vielleicht noch nicht so ganz richtig. Wie biege man das wieder richtig, dass es wieder gerade wird, dass ich wieder nicht in die Verzweiflung geraten muss? Und David scheint auf einmal irgendwas zu entdecken. Er kommt irgendwie zur Ruhe. Er kommt irgendwie zur Ruhe. Und da heißt es, doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können vergängliche Menschen mir schon antun? Auf einmal entdeckt er eines. Ich bin nicht allein. Er entdeckt, es gibt doch einen Gott. Und es gibt noch viel Besseres. Dieser Gott spielt in eine ganz andere Liga. Während alles, was ich miterlebe hier um mich herum, vergänglich ist, es wird alles mit dem, was ich erlebe, ein Ende haben. Werde ich aber kein Ende haben, weil ich mit Gott in die Unvergänglichkeit gerutscht bin, weil Gott auf meiner Seite ist. Und da findet er Trost darin. Wir haben es schon angesprochen, vorher in Liedern, dass wir sagen, aber du trägst mich, du bist bei mir, ich habe eine wunderbare Zukunft mit dir. Und deswegen ist das, was mich gerade betrifft, nur Vergänglichkeit. Und da findet der David Trost darin. Er sagt, Gott hat Verheißungen für mich und die sind höher als das, was ich gerade erlebe. Auch wenn es schrecklich aussieht. Das ist nichts Neues. Also das ist für dich und für mich sicherlich nichts Neues, dass wir uns immer wieder trösten können mit solchen Worten, dass wir sagen können, ja, ich sehe, es gibt die Sichtbarkeit, es gibt das, was ich gerade erlebe, aber drüber gibt es die Verheißung Gottes über mein Leben. Und trotzdem geraten wir immer wieder in Verzweiflung bei solchen Nachrichten. Und trotzdem trifft uns immer tief ins Mark, wenn wir einfach so schlechte Nachrichten über uns oder über andere bekommen. Warum ist das so? Können wir nicht so etwas Stabiles haben, wo wir sagen, wir lassen uns von sowas nicht mehr erschüttern? Warum scheinen diese Nachrichten, wenn sie schlecht sind, so tief hineingehen zu können in unseren Herzen? Ich habe vor ein paar Wochen in einer Radiosendung einen ganz interessanten Vortrag gehört. Also eigentlich eine Diskussion unter Journalisten. Redakteure von verschiedenen Zeitungen haben miteinander geredet und das Thema war, warum hat man den Eindruck am Ende des Jahres beim Rückblick, dass die Nachrichten, die wir bekommen, meistens schlecht sind? Ist dir auch so vorgekommen? Wenn du einen Rückblick schaust, ich meine, je nachdem, wo du am Fernsehen guckst, ja, manchmal ist es sehr skurril, die komischsten Sachen werden gezeigt, aber wenn du die Katastrophe oder die ganz normale Nachrichten aus der Tagesschau anguckst, dann ist durchschnittlich schon mehr Schlechtes als Gutes. Warum ist es so, dass die Journalisten den Eindruck haben, die müssen mehr über Schlechten berichten als über Guten? Die Antwort war, ein Journalist hat geantwortet mit einem Superspruch. Ich fand den Spruch einfach genial. Er hat mich sehr, 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 sehr bewegt. Der hat gesagt, der Grund, warum wir generell für schlechte Nachrichten empfänglicher sind, also dass wir den Eindruck haben, das betrifft uns mehr als die Guten, das heißt, wir werden mehr von dieser schlechten Nachricht berührt. Der Grund dafür ist, dass ein Baum, der fällt, mehr Krach macht als ein Wald, der wächst. Also ich weiß nicht, wie du den Spruch findest. Ich finde ihn absolut genial. Ich kann es mir richtig vor Augen. Ich stehe auf meinem Balkon und ich sehe den ganzen Schwarzwald. Also vom Balkon aus sehe ich nicht den ganzen Schwarzwald. Aber das, was ich davon sehe, reicht mir. Sind Bäume ohne Ende, die kann ich nicht zählen. Und bei einem schönen Tag hörst du gar nichts. Also Vögel hörst du ja, aber die Bäume hörst du nicht. Und es reicht, wenn irgendwo nicht so weit weg ein Baum fällt und dann siehst du den Wald gar nicht mehr. Und davon siehst du oder hörst du nur noch diesen einen Baum, der runterfällt. Die schlechten Nachrichten sind laut. Sie sind so laut, dass du das andere nicht hörst. Und genau die Entscheidung, die Entdeckung macht David. Er sagt, um mich herum sind so viele in Bewegung, so viele Bedrohungen, so viel Schlechtes. Es macht so viel Krach. Und auf einmal merkt er, Stichwort stille Zeit, dass in der Stille die Kraft Gottes wieder zu entdecken ist. Die Verheißungen Gottes sind höher. Wenn ich mich von dem lösen kann, von dem, was ich sehe, was an meinen Ohren so laut ist, dann kann ich wieder das entdecken, was Gott in meinem Leben für Verheißungen gegeben hat. Ich fand den Spruch genial. Und dann wird er getröstet. Der wird getröstet und merkt eigentlich, wenn ich auf Gott wieder schaue, auf seine Verheißungen, dann merke ich, das andere ist zwar lauter, aber die Verheißung Gottes, die ist viel mächtiger, die ist viel höher. Mein Gott ist unvergänglich, ewig. Und mit ihm bin ich ewig. Ich darf mich von dem Wald, der wächst, nicht ablenken lassen, weil ein Baum fällt. Nun ist es aber so, dass David sich zwar bewusst macht, mein Gott ist größer und alles, was mich bedroht, als alles, was mich bedroht. Und David weiß, wenn Gott handelt, dann braucht er nur einen Hauch seines Mundes. So heißt es in der Bibel. Er haucht und dann ist der Feind weg. So steht es in der Offenbarung am Ende unserer Bibel, dass er mit dem Hauch seines Mundes einfach alles platt machen wird, was wir als Feind bezeichnen können. Wunderbar. Nur das Problem ist, wann? Wann handelt er? Das ist das Nächste. Dass David ganz, ganz klar weiß, also du sprichst ein Wort und alle meine Feinde sind weg. Nur die Frage ist, wann handelst du? Und du kennst das auch. Du kennst das, dass du manchmal zwei Kämpfe führst. Du kämpfst einen Kampf gegen die Not, gegen Bedrängnis, gegen Verzweiflung und gleichzeitig kämpfst du einen Kampf mit Gott. Also nicht gegen Gott, mit ihm. Das heißt, dass du vor ihm stehst und du bittest und betest vor ihm und du merkst genau im Gebet, das geht darum, dass du sagst, handle endlich. Das ist auch nichts Ungeistliches. David hat es ständig so gemacht. David steht ständig vor seinem Gott und sagt, Gott, du weißt doch, du siehst doch, wie es mir geht. Handle doch. Ich weiß doch, dass du es kannst. Du sprichst ein Wort und ist alles weg. Und das macht er nach unserem Empfinden viel zu langsam. Am liebsten würden wir sagen, sofort, jetzt sofort. Warum er das nicht macht, das kann ich dir nicht sagen. Aber in seiner Lage könnte sich der David fragen, ja, bin ich dir dann nicht wichtig? Spielt es doch keine Rolle, wie es mir geht? Interessierst du dich für mich gar nicht mehr? Oder interessierst du dich nur für meine schönen Tage, wo es mir gut geht und die schlechten sind nun mal da, irgendwann sind sie vorbei und dann guckst du wieder auf mich? Das ist natürlich nicht so. Der David entdeckt was anderes. In Vers 9 heißt es, du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Er entdeckt eines. Er stellt fest, Gott ist ein Buchhalter. Übrigens, von deinen guten Tagen habe ich habe nirgendwo gelesen, dass Gott gesagt hätte, ich habe mir die Tage genannt, wo du dich richtig gefreut hast. Es heißt hier, ich habe mir die Tage gemerkt, wo du auf der Flucht warst, wo du geweint hast. Das heißt, er würdigt dein Leben. Er geht nicht drüber weg. Er geht nicht einfach drüber weg und sagt, die gibt's nicht. Also da findet David den Trost darin, dass er sagt, mein Gott weiß, wie es mir geht. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du 2018 durchgemacht hast. Und es gibt Probleme, die schleppst du in 2019 mit. Das muss ich dir leider schon sagen. Und das weißt du auch. Die sind mit einem Gebet Ende von 2018 nicht weg. Und es gibt Sachen, die begleiten uns unsere Leben lang. Es gibt bestimmte Sachen, die machen uns Schwierigkeiten ständig und sind einfach da. Und Gott sagt, das weiß ich. Das weiß ich. Er sagt am Ende der Bibel, ich werde am Ende, in der Offenbarung steht es, ich werde alle Tränen abwischen. Ich folge daraus, dass es noch viele Tränen geben wird. Leid ist ein täglicher Begleiter des Menschen. Das ist leider so seit 1. Mose 3. Und wenn du in der Welt guckst, musst du sagen, das ist tatsächlich so. Wir brauchen uns nichts vormachen. Es gibt Schönes. Wir dürfen Schönes mit Gott erleben. Und es gibt auch, wo Gott sagt, dein Leid ist mir bekannt. Und darin findet David Trost. Und darin dürfen wir auch Trost finden. Trösten ist für uns Menschen manchmal schwierig. Also ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, Worte zu finden, um jemandem zu helfen. Ich finde es schwierig, jemandem zu helfen und einfach das Richtige zu sagen oder zu tun. Manchmal, wenn wir von Mitleid sprechen, dann meinen wir einfach, dem Leid ein Ende tun, ein Ende machen. Dass wir sagen, das Leid muss einfach aufhören. Und Gott versteht es manchmal anders. Er sagt, ich leide mit, tatsächlich mit Leid. Das ist das ganze Bild vom Kreuz. Dass Gott sagt, dein Leiden ist mein Leiden. Wir sind aber als Geschwister, als Gemeinde, als Christen dazu berufen, mitzuleiden. Das steht in der Bibel. Wir sind dazu berufen. Und da tun wir uns schwer. Wir tun es schwer, das zu tun, was Jesus als Vorbild gibt. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir haben in Jesus einer, der mitfühlt. Wir haben in Jesus einer, der mitleidet. Und das ist ein Trost. Das ist ein Trost für uns, das war ein Trost für David. Den Rucksack, den du am Ende von 2018 in 2019 mitnehmen musst, den trägt Gott mit. Mit seiner Hilfe werden wir das auch schaffen. Er sammelt deine Tränen. Das ist ja ein schönes Bild. Ihm entgeht kein Tag, wo du Probleme hast und Bedrängnis stehst. Kein einziger Tränen ist verloren. Aber so endet das Lied von David nicht. Es endet nicht damit, dass David sagt, okay, ich weiß, du kannst handeln, du tust es nicht, du zählst auch die Tage, du weißt genau, wie ich leide, dann warte ich halt, bis du tatsächlich handelst. Sondern es kommt noch was dazu. Und in Vers 13 am Ende heißt es, gern erfülle ich die Gelübde, die ich vor dir, Gott, abgelegt habe. Ich will dir Dankopfer bringen. Ja, was soll das jetzt? Mit Gelübde haben wir vielleicht unser Problem mit dem Wort. Bei David im Judentum, das sind so ein bisschen so religiöse Handlungen, die einfach so festgemacht waren, festgegeben waren. Mit Gelübde, mit Versprechungen. Versprechungen würden wir vielleicht so mehr besser übersetzen für uns, dass wir es verstehen. Das sind Bindungen zwischen Gott und dir. Das sind Bindungen, also Sachen, die du versprochen hast, die dich an deinen Gott binden. Bei dem Wort ist mir ein bisschen mulmig. Also ich habe ein bisschen Angst, manchmal, dass vielleicht bei dem einen, bei dem anderen falsch aufkommt. Und zwar, es ist nicht so, dass Gott mit David ein... Und er sagt einfach, okay, ich erfülle meinen Teil, aber David, bitte erfülle auch deinen Teil. Ansonsten kann ich nicht handeln. Da hätten wir ein völlig falsches Bild von Gott. Also das, so funktionieren Götzen, aber nicht der lebendige Gott. Die Gelübde, die Versprechungen, das ist noch nicht das, was ich erfüllen muss, damit Gott in meinem Leben handelt, damit er mich lieb hat. Die Versprechungen, die ich Gott gebe, das sind Dinge, die mir helfen. Es geht da auch um Trost. Es geht um Dinge, die meinem Leben eine Orientierung geben. Es geht um Dinge, die mir helfen, mein Leben unter einem richtigen Licht zu sehen. Es gibt Dinge, die mir helfen, den Wald zu sehen, wie er wächst, und nicht nur die Bäume, die fallen. Nehmen wir uns noch was vor im neuen Jahr? Also wo wir denken, das wäre gut, das würde in unserem Leben passieren. Oder haben wir schon aufgegeben? Wir sagen, das erfüllen wir eh nicht. Also die Erfahrung zeigt, das erfüllen wir eh nicht. Es geht um Essensgewohnheiten, um Sport. Ganz banal. Es geht aber auch um weniger Fernsehen, mehr Lesen vielleicht. Vielleicht geht es auch weniger um weniger Streitsucht und mehr Verständnis für die andere. Es geht um weniger Rechthaberei und mehr Mitgefühl. Ich kenne einen Teil von der Liste von diesen Vorsätzen, die würde mir gut tun, wenn ich sie tun würde. Kennst du auch deine Liste von den Sachen, die in deinem Leben, wo du denkst, ja, eigentlich wäre es nicht schlecht, gell? Wenn sowas in meinem Leben passieren würde. Aber es geht immer darum, ich bleibe im Bild, es geht darum, dass wir das Bild, dass wir den Wald entdecken, dass Gott in uns wachsen lassen möchte. Dass wir abgelenkt werden von denen schlechten Sachen, die in unserem Leben passieren oder was wir mitbekommen, sondern dass wir merken, wie Gott in unserem Leben was wachsen lässt. Einen ganzen Wald. Und eines ist klar, ohne Gottes Hilfe geht es auch nicht. Wir können selber nur Bäume fällen. Wir können keine Bäume wachsen lassen. Das muss Gott tun. Weil dafür stehen wir uns oft im Weg. Am Ende des Jahres habe ich einen Lieblingsort. Es ist so, dass ich oft bei mir im Keller über Dinge stolpere, die ich da gelagert habe, die ich aber nicht mehr brauche. Teilweise sind sie auch kaputt. Die stehen nur dumm da und versperren den Weg. Es gibt uns vor kurzem ein neuer Sofa gegönnt. Die alte waren kaputt. Und die Sofagarnitur, die alte, die war ein paar Tage im Keller gelagert. Und jedes Mal, wenn ich in den Keller gegangen bin, bin ich drumherum gelaufen oder drüber, weil es einfach im Weg war, weil es zu sperrig war. Es hat mich genervt. Es hat mich genervt bis zu dem Tag, wo ich das an meinen Lieblingsort wegtransportiert habe. Nein, nicht im Wald. Auf die Deponie. Auf Recyclinghof heißt es, ja. Ich weiß nicht, was man da recyceln kann, aber ich habe es auf die Deponie gebracht und auf einmal war es weg. Und auf einmal war wieder Platz bei mir zu Hause. Auf einmal habe ich mich wieder frei gefühlt, habe ich nicht mehr über irgendetwas stolpern müssen. Das war wunderbar. Es gibt es manchmal auch so geistliche Sperrmüll? Gibt es sowas? Also geistliche Sperrmüll, ich meine nicht, dass du vielleicht über die Bibel ein falsches Bild hast oder über Gott oder dass du, das meine ich nicht. Wir teilen manchmal in geistlich und ungeistlich. Ja? Wir denken manchmal, am Sonntag ist das Geistliche und Rest der Woche ist das Ungeistliche. Das gibt es bei Gott nicht. Also es gibt bei Gott nur Geistliches, weil es um dein Leben geht. Es geht um dein Leben und dein ganzes Leben. Es geht ganz um dich. Und deswegen spielt es keine Rolle, ob Sonntag oder unter der Woche ist. Geistliche Sperrmüll meine ich was anderes. Ich meine, vielleicht das, von dem du weißt, das müsste ich tun. Aber das mache ich nicht. Das würde mir so gut tun, wenn ich das machen würde. Und das mache ich nicht. Oder umgekehrt. Eine Gewohnheit, von dem du sagst, es wäre gut, ich würde damit aufhören. Von dem du sagst, es schadet mir und es, den anderen tut es auch nicht gut. Eine Art zu denken, zu reden, zu handeln. Oder wie sieht es aus mit Unversöhnlichkeit? Also wenn du in der Verwandtschaft Weihnachten verbracht hast, dann weißt du, was ich meine mit Unversöhnlichkeit. Ich finde Familien, das ist immer eine Brutstätte für Unversöhnlichkeit. Oder geht es dir anders als bei uns? Ich weiß nicht. Immer wieder hörst du was da nicht stimmt. Geht es aber auch am Arbeitsplatz. Das sind die Sachen, die ich als Sperrmüll benenne, weil sie einfach dich in deinem Leben einfach so ein Hindernis, klein oder groß, immer wieder musst du drüber stolpern. Und du merkst, ich muss nicht tief graben, um irgendwas zu entdecken, was bei mir oder vielleicht bei dir auch ist, von dem du sagen würdest, es wäre schön, ich würde das auf die Deponie bringen. Und das kannst du machen. Du kannst das auf die Deponie, auf die geistliche Deponie bringen. Es gibt einen Ort, wo der ganze Schrott der Menschheit sich sammelt. Das ist Golgatha, am Kreuz, da wo Jesus starb. Genau da fangen deine Gelübde an. Genau da fängst du an mit Versprechen. Woanders kannst du nicht anfangen. Du kannst nicht bei dir anfangen. Du kannst nicht für dich entscheiden, ich mache irgendwas. Das wird nicht funktionieren. sondern du bist drauf, du bist abhängig davon, dass Jesus in deinem Leben was tut. Deswegen ist das Kreuz immer der Ort, wo du mit deinem Versprechen anfangen musst. Weil du da einfach was bringen musst, was als Müll in deinem Leben ist. Der Paul Gerhardt, der ist nicht von gestern, der ist von vorgestern. Schon ein bisschen älter. Der hat gedichtet, dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Das heißt, du kannst dir nichts vornehmen, wenn du das nicht mit Jesus machst. Das wird keinen Bestand haben. Also wir können schon viele Sachen machen im Leben, wo wir gar nicht nach Jesus fragen. Aber wenn es wirklich eine geistliche Bedeutung haben soll in deinem Leben, dann musst du mit Jesus anfangen. Und sein Werk, das ist Vergebung am Kreuz. Und genau da werden wir geführt am Ende von 2018 aufs Neue. Wir müssen nicht mit Schuld oder mit Ballast in 2019 wieder starten, von dem wir genau wissen, wenn ich es am Kreuz lasse, dann ist es weg. Da hat Jesus Vergebung für mich. Wir können unsere ganze Vorsätze, unsere ganze, ja, alles, was wir uns vorgenommen haben, mit ihm für 2019 planen. Jetzt bin ich fertig. Wir haben von Trost gesprochen, wir haben von dieser Grundlage in unserem Glaubensleben, was wir von Gott brauchen, ein Trost, eine Änderung von der Blickrichtung, dass wir einfach bestimmte Sachen wieder wahrnehmen, dass wir nicht einfach uns zu tief beeindrucken lassen von den Schlechten, sondern dass wir wissen, Gott lässt seinen ganzen Wald wachsen. Wir haben von dem gesprochen, dass es kein einziger Moment in meinem Leben, auch wenn er so schrecklich klingt und so schrecklich aussieht, der vor Gott verloren ist, dass er sich alles gemerkt hat und dass er ein Vergelter ist. Wir haben von diesem Ort gesprochen, von dem Kreuz, wo du auf wunderbare Art und Weise wieder frei werden kannst. Aber eines habe ich nicht gesagt. Wir sprechen von Trost und von Trösten. Und ein Wort habe ich nicht erwähnt. Und vielleicht ist dem anderen aufgefallen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wenn wir hier von Tröster sprechen, dann müssen wir natürlich einen Namen erwähnen. Weil Gott hat sich den Namen gegeben. Er nennt sich Yahweh Elohim Adonai El Shaddai, hat alles eine Bedeutung im Alten Testament. Aber im Neuen Testament hat er sich einen neuen Namen gegeben. Er nennt sich der Tröster. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Tröster. Das ist, und das, was ich beschrieben habe, das ist seine ursprünglich allererste Aufgabe. Dass er dich führt und hilft im Alltag. Dass er dir den Plan Gottes zeigt. Dass er dich ablenkt von deinen Schlechten, was du erlebst, und dass er dich auf seine Verheißung wieder hinweist. Dass er Jesus groß macht. Und dass er dich wieder am Kreuz führt, immer wieder. Da, wo du einfach Erlösung brauchst und bekommst. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und das Wunderbare ist, er lebt in dir. Der ist ganz nah. Näher kann er nicht sein. Das ist der Trost, das ist der Tröster. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich will dir danken. Am Ende von 2018 für das, was wir erleben durften mit dir, für meine Geschwister, was sie mit dir erleben durften, für das Schöne, für das Starke, Stärkende, Ermutigende. Und wir legen dir das hin, was uns erschreckt hat und wo der ein der andere tief betroffen war. Und wir danken dir, dass du tröstest, dass du uns hilfst, einfach den richtigen Blick auf unser Leben zu bekommen, trotz dem, was wir vielleicht Schlechtes erlebt haben. Dass wir das neu bekommen, Herr, von dir, durch deinen Heiligen Geist. Dass wir merken, wie du in uns arbeitest und in uns Wunderbares wachsen lässt. Dass wir von dir hören immer wieder, dass wir in der Stille einfach uns stärken lassen von deinem Wort, von deinen Verheißungen. Dass wir wissen aber auch die Tage, wo wir in Trauer waren, das, was schwer war, dass du das alles dir gemerkt hast und dass du unsere Leben würdigst. Und dass du mitleidest, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, auch in diesen Tagen. Und dass wir auf wunderbare Weise immer wieder frei werden dürfen, wenn wir zu dir kommen am Kreuz. Dass du uns das schenkst, Herr, dass wir wieder frei werden und dich preisen und loben mit befreiten Herzen, weil wir wissen, du hast Vergebung für uns. Wir danken dir dafür. Ich danke dir und preise deinen wunderbaren Namen. Amen.